Ich finde es sehr, sehr schade, dass man bei dieser Arbeit merkt, man muss schon den Wert von Kunst und Kultur steht verteidigen. Und dass künstlerischer Film so viel weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt als jeder andere Filmformat, ist schon hart und krass, muss man mal sagen.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und ich freue mich, heute wieder eine weitere Kooperationsfolge mit der DFB in Berlin zu machen, wo wir heute spezifisch einen Bereich des Filmes betrachten, nämlich die Filmproduktion. Und freue mich heute, dass ich hier zusammensitzen darf mit Produzentin Susanna Kirei von Flaneur Films. Hi Susanna.
Hi Eugene, freut mich sehr.
Und Susanna, du wirst dich gleich nochmal selber vorstellen und sagen, wie du zum Film gekommen bist, weil das fragen wir nämlich immer ganz am Anfang von unserem Gespräch. Aber bevor wir starten, kann ich ja kurz nochmal zu dir sagen, du hast Dutzende von Filmen produziert. Ich habe gezählt 14 oder so auf deiner Webseite zumindest. Da kannst du mich gleich gerne verbessern.
Ich habe noch nie nachgezählt.
Und dozierst an der DFFB im Bereich Produktion und Creative Producing, right?
Genau, also das Gewerk nennt sich im Allgemeinen Produktion und darunter fällt Creative Producing, wenn man diesen Begriff auch überhaupt verwenden möchte. Genau, und bin als externe Dozierende an der DFFB für verschiedene Engagements, je nachdem, genau.
Vielleicht fangen wir doch einfach mal an mit unserer Standardfrage, die wir gerne unseren Gästen fragen, die zum ersten Mal dabei sind in unserem Podcast, nämlich wie bist du denn zum Film gekommen? Wie kam die Entscheidung von dir, ich möchte Film produzieren?
Finde ich eine sehr gute Standardfrage, auch sich selber manchmal daran zu erinnern, wie kam es denn oder was können verschiedene Wege sein, etwas zu tun, für immer oder für eine gewisse Zeit. Und ich mag ja schon gerne Zufälle auch. Und ich würde sagen, Film war schon auch Zufall bei mir. Ich habe nicht Film studiert oder Filmproduktion, sondern Geisteswissenschaften. Und während ich mein Studium in Wien gemacht habe, bin ich in so Kinonetzwerken gelandet. Kino heißt eines oder Nisimasa. Und das waren alles so selbstorganisierte 20-jährigen Projekte, europaübergreifend, über Film miteinander lernen, Workshops organisieren, immer im eigenen Interesse, immer kollektiv, immer No-Budget, Low-Budget oder EU gefördert. Und das war sehr tolles Lernen, muss ich sagen, im Sinne von, dass die Gruppe und der Inhalt oder das, was einen sozusagen gemeinsam bewegt, am meisten zählt und die Energie so einen nach vorne bringt und dann das Umsetzen eigentlich das Wichtigste ist und nicht abwarten auf Idealsituationen etc. und auch null mit industriellem Gedanken. Und so peu à peu bin ich dann, habe ich Filmfestivals ausprobiert und Filmselektion und also bei Festivals und auch kurz mich in der Filmkritik ausprobiert, wahnsinnig anspruchsvoll. Chapeau vor allen, die das machen, habe ich gemerkt, nee, das ist leider nicht für mich. Und dann bin ich dann auch so durchprobierend alle Situationen und bei der Filmproduktion gelandet und habe gemerkt, irgendwie kann ich mich da gut reinfuchsen und auch da gibt's viele verschiedene Felder, die man ausprobieren kann. Und bin dann dabei geblieben. Und dann auch da aber wiederum findet man oder muss man sich auch seine Spezialisierung auch finden. Ne? Also das war zuerst, weil ich hatte ein Praktikum bei X-Filme gemacht, in der Herstellungsleitung, kriegt man ja einen wunderbaren Überblick, wie die Dinge funktionieren, was wichtig ist. Und dann habe ich auch schon bei Komplizenfilm angefangen, wo ich für 11 Jahre war. Und zuletzt eben als Head of Development und auch da, das war dann so eine Spezialisierung, die ich für mich gefunden habe, die mir gefallen hat, wo es Möglichkeiten gab, mich so reinzudenken und reinzuarbeiten. Und das ist natürlich eigentlich immer die schönste Erfahrung. Ich finde sowieso an jeder Arbeit, aber auch beim Film, sich für etwas zu begeistern und dann so tief wie möglich reinzugraben. Und ne, beim Film ist man sowohl Spezialistin und aber auch ein bisschen Allrounderin oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Und so verstehe ich dann auch produzieren dann schlussendlich. Ich meine, ist so von allem etwas mit einzelnen Spezialisierungen noch so dazu. Und dann bin ich so dabei geblieben und die Liebe sowohl für schon auch Spielfilm auf jeden Fall, aber dann auch so über die Zeit für den künstlerischen Film haben mich dann auch entscheiden lassen, dass es interessant wäre und sozusagen das Ungewisse wert, zu schauen, wie es ist, wenn ich mit Flaneur Films künstlerische Filme selbst produziere. Und das mache ich jetzt.
Das heißt, genau, du hast denn deine eigene Produktionsfirma gegründet, also mit Flaneur Films. Und genau, wie du sagtest, künstlerischer Film ist da dein Fokus, auch weil du vorher meintest, man muss sich so ein bisschen sein Steckenpferd auch suchen. Was ist denn für dich der künstlerische Film? Also was gehört alles darunter und was gehört vielleicht nicht dazu?
Zuerst, was gehört dazu oder wie kann man das fassen? Weil natürlich, wenn man so Kategorien und Formate versucht, ist man eher exklusiv als inklusiv, ne? Mhm. Und finde ich auch eher tendenziell schade, wenn man das dann so macht. Aber die künstlerischen Filme zeichnet auf jeden Fall aus, dass der Experimentierwille durch Bild, Text und Ton immer wieder neu versuchen zu denken, wie sich, ob jetzt ein Inhalt, ein Gefühl, ein Ton vermitteln lässt, quasi jetzt nicht per se komplett antinarrativ, aber schon eher nicht dem klassischen Narrativ folgend. Und künstlerische Filme können auch oft oder werden sehr, sehr oft, zumindest in meiner Arbeit mit den Künstlerinnen, Filmemacherinnen zusammen, nicht nur auf im Film-Kino-Bereich ausgewertet, sondern auch im Kunstbereich, sprich Ausstellungen, Galerien, je nachdem, wie natürlich die einzelnen Künstlerinnen auch aufgestellt sind und wiederum auch spezialisiert sind, ne? Weil auch das ist natürlich eine Aufgabe von Zeit, sich in beiden Welten, Kunst und Film, die sind nicht so hundertprozentig verbunden, muss man auch sagen, aber da so aufzustellen, einen Fuß in beiden zu haben, ist genau nicht per se gegeben. Und da unter den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, sind durchaus manche dabei, die das machen. Das heißt, ein Film, den man dann sozusagen herstellt, könnte in derselben Version wie im Kino auch im Kunstkontext gezeigt werden, oder es gibt nochmal eine, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen, Kunstkontextversion der Kinoversion. Ne? Also immer an den Raum, Abspielraum, die Umstände angepasst.
Das klingt für mich ja auch so ein bisschen, als ob der künstlerische Film wirklich an der Auswertung hängt, oder? Also weil, also wo das der Film dann am Ende gezeigt wird. Ich frage mich, weil du so, wo du erzählt hast, habe ich mich gefragt, weil du auch so von neuen Wegen erzählt hast, wie man eben Themen bespricht oder anspricht oder auch Geschichten erzählt und vielleicht nicht der klassischen Form den Film entsprechen zu lassen. Dann habe ich mich gefragt, okay, sind denn jetzt Filme, die, also ich nehme jetzt mal diese großen Beispiele wie A24-Filme, jetzt kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so grundsätzlich sind die künstlerische Filme oder sind sie eher doch irgendwie mainstreamig, weil die einfach schon so groß sind?
Also toll, was A24 macht, auf jeden Fall, aber da ist natürlich schon ein anderes Budget und andere Ressourcen dahinter. Und die Filme, an denen sie arbeiten, sind schon narrativ, ja. Also das ist schon klassische Auswertung. Die würden jetzt nicht leider mit Flaneur Films kooperieren, würde den Film auch nicht schaden, ne? Aber es gibt so irgendwie offensichtlich Grenzen davon, wie sobald etwas einen bestimmten Namen hat oder eine Kategorie verpasst bekommt, dass Leute da auch schon nicht mehr hinschauen. Und es hat natürlich auch sehr viel mit so Erwartungen und mit Filmbildung zu tun. Wieso war Dokumentarfilm so lange, ich sag mal, auf Neudeutsch out, ja? Und jetzt ist es seit einigen Jahren, hat Dokumentarfilm wahnsinnig einen Aufschwung bekommen, was sehr, sehr, sehr schön ist. Wieso ist Kurzfilm untergezeigt sozusagen und gar nicht so beliebt, obwohl es da ganz tolle Arbeiten gibt. Natürlich gibt es auch tolle Arbeiten, wie nicht. Es gibt auch im Langfilm tolle und andere Filme, ne? Und genauso beim künstlerischen Film. Ich muss sagen, ich weiß gerade gar nicht auswendig, ob zum Beispiel A24 auch mit Steve McQueen arbeitet, aber Steve McQueen wäre jetzt vielleicht ein sehr, sehr großes Beispiel und wir müssen uns auch nicht immer an den Größten messen, finde ich. Aber ihn finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel von jemand, der aus der Kunst in die Kinofilm Herstellung, Produktion gegangen ist, eigentlich recht narrativ klassische Filme gemacht hat, aber auch seine Kunstprojekte nie aufgehört hat. Ne? Der hat ja vor 2 Jahren auch so eine Commission-Arbeit für das Rotterdam Filmfestival gemacht. Das war eine klassische Installation fürs Museum, das ganz, 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 ganz toll war. Ob jetzt dann, ja, wäre toll, wenn auch quasi die weitere Industrie sich dafür interessieren würde. Aber ich glaube, da sind wir genau in dieser Krux der allergrößten Schwierigkeiten, die wir haben, ist Interessen, Wertigkeiten führen dann wieder zu unterschiedlicher Geldverteilung und somit zu unterschiedlicher Aufmerksamkeit, zu unterschiedlichen Erwartungen, zu unterschiedlichem Rezeptionsverhalten und das vielleicht auch manchmal ein bisschen schief ist, weil ich glaube ja schon, dass mehr Menschen sich für mehr Formate interessieren könnten als nur die, ich nenne es wieder den Standard, ja, der zu Hauptspielzeiten kommt und mit größeren Marketingbudgets bedacht wird. Und auch das wieder, finde ich, ist einfach eine Frage von wie viel Fördergeld vergibt man für unterschiedliche Filmkategorien oder Produktionskategorien und aber auch wirklich tatsächlich Filmbildung, ne? Also das ist schon ein großes Thema, finde ich, wieso zumindest wir alle hatten das keinesfalls, dass wir so formell ins Kino gegangen sind und Filmvor- und Nachbesprechung gemacht haben, wie man ins Theater gegangen ist oder dass man in 12 Jahren Schulzeit die Filmliteratur und mindestens die deutschsprachige generell Literatur durchgenommen hat, historisch bis quasi modern und Film immer quasi das Entertainment Special vor den Sommerferien blieb. Und das macht natürlich ein komplett anderes Verständnis. Und dann wird aber auch anders darüber gesprochen. Ne? Also wenn man es nie lernt, über Film als etwas Ernstzunehmendes, genauso wie Freudvolles auch, ne? Aber klar, das ist alles, es kann freudvoll und ernstzunehmend sein, zu sprechen, dann, ne, dann hängt sehr von einem selber ab, wie sind die Interessen, von wem wird man sonst später oder noch auch während Jugend- oder Kinderzeit irgendwie geprägt. Wohin führen einen natürlich auch die Zufälle, ne? Und da könnte man noch sehr, sehr viel tun. Sowohl auf der herstellenden Seite, finde ich, als auch selber als Rezipientin von so vielen verschiedenen Inhalten, die es ja auch gibt.
Ne? Ja. Also ich glaube auch so ein bisschen diese so hast du sie kurz angesprochen, so ein bisschen die Risikobereitschaft der Branche / der Finanzierenden, dass man halt sagt, hey, wir probieren mal andere künstlerische Formen aus, Genres aus, ne, und bieten einfach mehr Verschiedenes an, ne, anstatt auf die Sicherheit zu gehen, zu sagen, okay, das, was funktioniert, machen wir lieber weiter, weil das bringt natürlich sicher Geld. Das ist natürlich vielleicht auch so eine Hoffnung, ne. Wir werden später nochmal so ein bisschen detaillierter vielleicht über das Thema Wünsche für oder Produktionsbedingungen in Deutschland eingehen, dass wir da nochmal tiefer einsteigen. Ich würde noch einen Step zurückgehen. Wie würdest du denn sagen, verändert sich denn heutzutage der Produktionsberuf, also der, also vielleicht ein bisschen so die Wahrnehmung von dem Produktionsberuf und wie du es einfach auch bei dir wahrnimmst?
Klar, ja, immer. Ich würde sagen, man lebt und arbeitet ja nicht im Vakuum. Auch Kunst, Kultur, Produktion reagiert auf Umstände. Deswegen weiß ich viel mehr von meinen Kolleginnen als von mir selber. Auswirkungen von Inflation zum Beispiel, ne? Wie sehr das dann, wenn eine gefühlte finanzielle Unsicherheitsstimmung generell ist, ja, jetzt so rein politisch oder gesellschaftlich, dann ist das auch spürbar, natürlich in Verhandlungen oder vielleicht auch in moderateren Förder- oder sonstigen Entscheidungen. Und wenn etwas teurer wird, dann natürlich spürt man das, wenn man etwas herstellen muss. Und Film ist ja logistisch sehr, sehr aufwendig. das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Dann so Preissteigerungen sagen sehr, sehr viele. Ich arbeite mit den Filmen, die ich produziere, auf einem sehr viel geringeren Budgetniveau als viele andere. Deswegen haben wir immer mit Grenzen von Ressourcen zu tun, auf jeden Fall. Wir haben nichts anderes als Restriktionen von Ressourcen. Deswegen ist es immer mit schauen, wie man mit sehr wenig sehr viel herstellen kann. Was sich sehr, sehr verändert hat auf jeden Fall und das auch schon vor der Corona-Pandemie auf jeden Fall, ist die Auswertung in jeder Hinsicht, dass das unklarer ist, an manchen Stellen zu verstehen und auch projizieren zu können, wie viel Chance man auf eine Multilevel, weite, lange Auswertung noch hat. Ja. Das ist, weil Zuschauerzahlen weiter zurückgehen und dieses Kinosterbensproblem im Raum steht, aber auch nicht nur das, sondern natürlich hat das auch viel mit neuen Sehgewohnheiten zu tun und den Streamern etc. Ne? Und vielleicht ist es auch gerade nicht die Hochzeit des Filmes als klassischen Filmes, als Kinofilmes, als 90 plus Minuten langen Filmes, sondern es gibt einfach gerade eher den Trend und den Wunsch immer noch nach, ob jetzt Serie oder kürzeren Formaten etc. Deswegen, okay, so Trends, kein Problem, ne? Die gibt's ja immer. Deswegen geht was anderes nicht komplett verloren, hat's halt dann halt kurz schwieriger, in der Hoffnung, dass es sich dann wieder erholt.
Die Frage ist hier vielleicht, sorry, dass ich da reingrätsche, die Frage ist vielleicht hier auch, wie man als produzierende Person mit dieser Trendbewegung umgeht, ne? Also ob man, weil genau wie du sagst, es macht es ja schwieriger auf der einen Seite, was die Auswertung angeht, die ja davor auch jetzt nicht super leicht war, wenn man so möchte. Und wie schafft man es denn, sich da noch irgendwie durchzusetzen oder Sichtbarkeit für seine Projekte zu schaffen, besonders in dem künstlerischen Filmbereich?
Ja, der ist sowieso nochmal speziell, ne? Also weil, dass ich jetzt keine Serien produzieren würde, wollte, liegt auch dran, dass ich einfach ein sehr klares oder vielleicht auch einfach ein sehr selektives Produktionsprofil habe. Und dadurch muss ich mir jetzt dieses, oder ist für mich klar, ich muss mir dieses neue Feld nicht erobern und auch Teil davon werden. Das ist mal quasi, könnte man sagen, so wie eine Erleichterung. Gleichzeitig muss man, also es ist ja immer unklar, man ist einfach immer im Gespräch miteinander. Man ist immer im Gespräch mit Produzentinnen, Kolleginnen, mit VerleiherInnen und fragt die, was ist gerade dein Zeitgefühl und was verändert sich und wo siehst du gerade Schwierigkeiten oder du kommst doch gerade von diesen und diesen Festivals, ich war gerade nicht da, wie schauen denn, also wie ist denn gerade der Zeitgeist, ja? Und sowohl beim Filmemachen, ja, also was verändert sich vielleicht wirklich auch am Filmemachen, und das andere ist, sich immer im Austausch idealerweise zu befinden mit den anderen Kolleginnen, wie die ihre Prognosen machen und sich auf Veränderungen einstellen und diese Veränderungen von weniger Zuschauerinnenzahlen in Kinos, jetzt so national deutschlandweit gedacht, ist natürlich auf jeden Fall eine Schwierigkeit und Einschränkung innerhalb dieses Landes, wo man sich im deutschen Fördersystem dazu dann verhalten muss, ne? Vor allem, wenn man sich für diese Förderungen auch bewerben möchte, wo natürlich der Auswertungsfaktor Deutschland wichtig ist, ja. International, was immer noch sehr gut funktioniert, ist natürlich dieses schöne kosmopolitische, kulturenübergreifende Moment von Festivals, obwohl auch da gibt's viele Probleme. Weiß nicht, wie sehr wir darüber sprechen wollen, aber zu wissen, auch ein Film, den man gemacht hat, egal in welcher Länge, welches Format, kriegt auch eine Rezeption außerhalb von Deutschland, in anderen Sprachen, Kulturen und regt ein anderes Gespräch an, ist sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Das ist auch Teil der Kulturproduktion. Das hat man, das ist aber jetzt keine substanzielle Einkommensquelle, ne? Aber auch das Kino ist keine substanzielle Einkommensquelle, außer man hat einen Überraschungshit, wie man das gerne mal nennt, gemacht, oder man ist halt ein Blockbuster, und für alle anderen ist es sehr, sehr schwierig dann sofort. Ja, also das heißt, man hält sich dann so eher fest daran, wo gibt's Rezeptionsräume, wo es wenigstens einen, und nicht nur wenigstens, weil das ist ja wichtig, eben dieses einen Seh- und Austauschmoment gibt, ja, weil man stellt etwas her, egal ob Literatur, Musik oder Film, damit es im Dialog ist mit anderen Menschen, ob aktiv oder passiv, ne, nicht allen wird man begegnen. Und dann ist natürlich, das mit VOD war so eine Hoffnung, also zumindest auch bei mir, irgendwann dachte ich, oh, das ist doch eigentlich genial, das große Online-Archiv, dass das Internet ist, kann es ja genauso für Film sein. Gibt sehr viele Anbieter, gibt ganz, ganz tolle verschiedene Anbieter, denen man auch allen mit Abos helfen könnte, sollte, egal wo, auf welchem Territorium sie sich befinden. Aber auch da sind dann, natürlich verteilt sich das sofort in so Spezialisierungen, die eher künstlerischen oder Arthouse-Filme oder eher die, ich will jetzt nicht schon wieder das Wort Blockbuster verwenden, das ist irgendwie so Stereotyp, ne? Aber und da sind dann natürlich die Einspielzahlen sehr relativ, und das heißt, das ist dann auch keine ernstzunehmende Einkommensquelle, sondern mehr eine zur Verfügungstellung eines Filmes, was aber sehr wichtig ist, weil sonst verschwindet ja alles im Archiv, ja, verstaubt, und Menschen können es nicht sehen, wollen es aber sehen, und dann ein paar trauen sich einem eine E-Mail zu schreiben und zu fragen, darf ich einen Link sehen, wer auch immer ich bin. Ne? Und man freut sich natürlich, aber es ist auch ein bisschen wild, wenn Filme nicht zur Verfügung stehen. Aber so ernsthaft Geld damit verdienen, das heißt, man ist schon sehr auf die Produktionsförderung angewiesen, um davon eigentlich in echt nicht nur den Film herzustellen, sondern auch eine echte Gage davon zu haben, um die Arbeit im Lohn zu haben. Aber Auswertung, genau, man muss sich so finden, realistisch einschätzen, wo die Filme mit den spezifischen RegisseurInnen, die man herstellt, gezeigt werden. Und natürlich ist das Selbsteinschätzungssache, reicht einem das aus? Findet man das gut, wo die gezeigt werden? Man wünschte sich natürlich auch immer ein bisschen mehr. Aber genau, die Orte finden, wo es gut hinfällt, wo es Interesse dafür gibt, wo Menschen sich freuen, wenn sie wissen, es kommt was Neues, ja. Und diese Orte sich natürlich auch zu erhalten und gleichzeitig aber die Augen offen zu halten, okay, was kann man denn aus verschiedensten filmherstellenden Perspektiven auch dazu beitragen, dass die Bedingungen gut sind oder besser werden, wenn das besser notwendig ist, ne? Und viele meiner Kolleginnen sind auch aktiv in verschiedensten Verbänden und engagieren sich filmpolitisch, weil man dann irgendwann mal merkt, dass wenn etwas helfen kann, dann kann auch dieses zusätzliche Engagement dann auch nochmal helfen, drüber nachzudenken, was kann man am Filmfördergesetz ändern, aber auch in der Praxis miteinander, ne? Des Arbeitens, egal ob jetzt unter Produzentinnen oder mit Verleihern zusammen, um sich da zusammenzuschließen und zusammen schlauer zu sein und bessere Ideen zu haben, wie man vielleicht Bedingungen verändern oder zumindest überbrücken kann, finde ich auch wieder dieses Gemeinschaftliche, egal wie das organisiert ist, jetzt so lose mit Leuten oder wirklich in einem Verband, ist so in Konsequenz zu der Feststellung, es gibt Veränderungen, Produktionsbedingungen ändern sich, Auswertungsbedingungen ändern sich, ist das eine logische, finde ich, Konsequenz. Müssen nicht alle machen, aber in meiner Erfahrung gibt es einem zumindest wieder so ein bisschen Agency, aber auch Hoffnung auch, ne, sowieso und verbindet und bewirkt auch sehr oft.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, so ein bisschen monetär ist jetzt sehr schwierig, da zu sagen, okay, das, der Film macht Plus, in dem Sinne, der funktioniert sehr gut. Da wäre eine Frage auf jeden Fall, kennst du denn künstlerische Filme, die monetär irgendwie auch sehr gut ankamen? Auf der einen Seite. Und auf der zweiten Seite, aber auch andersrum, vielleicht müssen wir es gar nicht auf der monetären Seite halt als Erfolg messen, sondern vielleicht mehr eben an der Erreichbarkeit, weil du hast schon schön gesagt, dass ja Sinn ja auch ist oft, dass du halt eben Menschen erreichst, die in den Austausch kommen, ne, in den Diskussionsraum kommen, wo so ein bisschen ich dann, wo du über VOD gesprochen hast, dachte, genau, das ist ja das, was bei VOD fehlt. Ist halt dieser Austauschraum, weil du halt den ja dann doch alleine guckst und dann frage ich mich, ob der künstlerische Film da überhaupt so bestehen kann, weil er dann irgendwie eben nicht diese, genau, gar nicht die Möglichkeit bietet, dass du da sprichst darüber mit anderen Leuten, außer, wie gesagt, der ist so bekannt, dass alle den gesehen haben müssen. Gibt es denn für den künstlerischen Film irgendwie auch eine, für vielleicht auch für deine Filme, eine Wertung von, okay, der war jetzt erfolgreich für dich, was heißt denn erfolgreich im künstlerischen Film?
Da haben sicher alle unterschiedliche Antworten. Ich finde es eh sehr schwierig, überhaupt eine Kunstkultur Herstellung, Produktion anhand von finanziellen Faktoren werten zu müssen. Wir müssen so weit werten, dass wir natürlich auch leben können müssen von irgendetwas, das wir tun und bestenfalls von dieser einen Arbeit, die wir uns ausgesucht haben. Deswegen, das hat kriegt allen Realismus und Pragmatismus natürlich dieser Faktor, aber ist jetzt ein Film erfolgreicher, weil der sehr viele Zuschauer, was auch immer sehr viele Zuschauerinnen sind, hatte, oder weil eine unbekannte Anzahl von Menschen super Gespräche hatte, den Film erinnert, den Film referenziert in der eigenen Arbeit, im Austausch mit anderen, der in Erinnerung bleibt. Was ist es, ne? Und das zählt halt schon auch, finde ich, sehr. Sehr und manchmal finde ich halt auch mehr. Man kann es halt nicht messen, ne? Das ist ja alles keine Statistik, die einem ständig zugespielt wird. Wie viele Qualitätsgespräche hatten jetzt Menschen miteinander? Oder wie lange hatten sie ein Gespräch zu dem eigenen Film und so? Das weiß man halt leider nicht. Man kriegt das so manchmal reintröpfelnd mit und auch wenn es vielleicht 2 Jahre später ist, auf einmal trifft man doch nochmal eine Person, die den einen Film, den man selber produziert hat, gesehen hat und super fand und man denkt sich so, oh krass, okay, noch eine, wie toll und der Film lebt dann wieder. Der Film lebt immer in den Momenten, in denen man hört, jemand hat den natürlich gesehen. Ich würde Erfolg daran messen, dass ein Film zugänglich ist, von vielen verschiedenen Menschen gesehen werden kann und möchte und in Erinnerung bleibt, schon, finde ich schon. Nicht, dass man genau rausgeht und sobald man über die Türschwelle, welchen Raum es auch immer getreten ist, den Film schon wieder quasi beiseite lassen kann. Das fände ich sehr, sehr schade. Und das ist nicht messbar. Ne?
Nee, da gebe ich definitiv recht. Ich finde es immer nur schwierig, weil man ist ja immer so in dieser Zwickmühle zwischen monetär erfolgreich und hat ja viele Leute erreicht. Und meistens packt man das auch in eine Schublade, weil man natürlich, klar, wenn natürlich viele Leute den Film geguckt haben, der natürlich auch oft monetär auch erfolgreich ist. Aber ich finde halt manchmal, dass man diese Messung gar nicht auf das Monetäre legen sollte, sondern mehr auf eben genau wie du sagst, eben die wertvollen Gespräche, die dadurch entstanden sind, die vielleicht schwerer messbar sind, aber ja auch vielleicht ja gesehen werden können, indem man sagt, scheinbar haben sich viele Leute für dieses Projekt oder diesen Film interessiert, sind zu dieser Ausstellung gegangen, sind ins Kino gegangen und sind danach vielleicht sogar noch in wertvolle Gespräche gegangen. Und das ist ja schon auch ein starker Erfolg, besonders für einen künstlerischen Film, finde ich.
Ne? Auf jeden Fall und für jeden Film. Ne? Und deswegen ist schon genau diese Unterteilung oder gar nicht Unterteilung, aber einfach Differenzierung wichtig, egal ob jetzt für die Filmförderung oder mit wem an Produktions- und Finanzierungspartnerinnen man ein Gespräch führt, sollte es einfach verschiedene Skalen geben, ja. Also man muss sich nicht an Zuschauerzahlen messen, deswegen kann man aber wunderbar eine internationale Auswertung sowohl mit Festivals als auch VOD gehabt haben. Wie kann man das gegeneinander aufwiegen? Und dann ist natürlich auch immer die Frage, mit wem spricht man? Man ist ja dann trotzdem ein deutscher Kulturexport, wenn man in dem Sinne überhaupt sprechen und denken möchte, wenn man denn überhaupt an all diesen Orten gezeigt wird, ja, vielleicht viel mehr, als wenn man nur im deutschen Kino läuft. Ne? Also man teilt ja sozusagen sein Kulturgut, egal ob das jetzt eine internationale oder eine deutsche Produktion ist, dann ja mit einer viel weiteren Seherschaft. Und das ist ja das, was es ausmacht, dass man ja in Kontakt ist. Ne? Und in Kontakt ist man zuerst mal hoffentlich mit diesem Film, den man da sieht, egal ob im Kino, zu Hause oder im Museum. Und dann eben bestenfalls bleibt einem das, wenn man nicht gerade den allerschlechtesten Tag hat und eh nicht konzentrationsfähig ist, dann haben sie alle Filme schwer, da muss man irgendwie auf, ne, also ehrlich sein. Da kommt dann das Menschsein manchmal dazwischen, aber auch wenn ich einen Film in einem Museum oder in einer Ausstellung gesehen habe, kann ich das dann mit mir herumtragen und mit der nächsten Person besprechen, die mir begegnet. Das ist ja bei VOD genauso möglich. Ne? Und in Ausstellungen geht man alleine, zu zweit, zu dritt, wie auch immer, und VOD schaut man halt auch so, ja. Also deswegen, es kommt immer auf die Stärke des Filmes an und aber auch die relative Konzentrationsfähigkeit der jeweiligen Zuschauerin. Deswegen, ein Film kann auch nicht immer alles leisten, ne? So den Alltag zu überspielen und immer nur im Superlativ zu existieren, sondern es sind Angebote und wir nehmen sie individuell, wann wir können und wollen, und bestenfalls war es eine Bereicherung oder ist es eine Bereicherung? Und das ist, finde ich, das muss auch reichen. Ich finde nicht, dass man, ich mag dieses Superlativdenken nicht, dass dann jedes Buch und jeden Film, für den man Geld ausgibt oder auch wenn es umsonst wäre, muss im Superlativ ein Feuerwerk zünden, um einen Unterschied zu machen. Also ich weiß nicht, der Anspruch zum Beispiel dieser Filme, ich denke mir so auf diese Plattform von der Zentrale für politische Bildung, wo die ganzen Dokumentarfilme drauf sind, das müsste man nochmal ergänzen. Das ist so eine tolle Seite, was man da alles finden kann. Und da geht es ja auch nicht drum, dass es ein Konkurrenzkampf dieser Filme ist, welcher ist ein krasserer Film, jetzt total banal gesprochen, sondern was wurde da mit viel Interesse erarbeitet, recherchiert, von Menschen hergestellt und bietet ein Informationserlebnis, Potenzial für alle, die halt Lust haben, sich das anzuschauen. Ne? Also das könnte man ja auch mal so als Vergleichsbeispiel nehmen. Wir müssen nicht nur immer von Netflix oder Mubi sprechen, was die da so anbieten, sondern die Zentrale für politische Bildung, da gibt es auch sehr, sehr viel zu entdecken. Und das ist alles ernstzunehmend gemacht und toll gemacht worden, ja.
So, also, ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Also ich überlege gerade, weil eigentlich müsste man ja da auch nochmal, also das war ja so ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, auch, also es geht ja auch so ein bisschen um Filmbildung, dass die Menschen Lust haben, sich auf diese Suche zu begeben. Ne? Also Netflix macht es einem da recht einfach. Als Beispiel, wenn man auf die, man installiert sich das Ding, dann gibt es oben die Top 10 Filme, die Netflix sagt, haben sich alle angeguckt. Und dementsprechend klickst du dann drauf, wenn du sagst, ich habe gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und da, dass man halt überhaupt die Lust hat zu sagen, ich möchte mich mit Filmen beschäftigen, ich möchte vertieft irgendwie mehr Informationen haben und auch mal was anderes sehen. Das ergibt halt die Einzelnen, die halt natürlich einfach Lust haben, also Filmenthusiasten sind, ne, natürlich, hundertprozentig. Das sind aber definitiv nicht die Masse. Ne? Das sind halt die, und ich glaube, da steckt man wieder in diese Richtung Filmbildung rein, wo man sagt, ja, man müsste da früh anfangen, um dann die Menschen halt mehr die Lust zu geben, zu sagen, Film kann mehr als nur entertainen, Film kann auch einen mitreißen, etc. Und zu sagen, hey, schaut euch genau so eine Seiten an, wie du gerade angesprochen hast, weil da findest du genau das, was dich vielleicht nochmal gedanklich auf eine ganz andere Sphäre bringt.
Ne? Definitiv, ja, ja. Genau.
Ich will nur einmal praktischer werden und einfach nochmal fragen, wie findest du deine Stoffe so rum, an denen du arbeiten möchtest und wie geht's dann weiter, wenn du die Stoffe gefunden hast?
Für mich direkt mit Flaneur Films ist es, weil das sehr klein alles ist, das bin ja nur ich quasi, und dadurch Zeit und Ressourcen knapper sind, weil man nicht an so viel Filme gleichzeitig arbeiten kann, sind es tendenziell wenige Filme, an denen ich, also ich kann gar keine Zahlen nennen, ne? Aber wenig Filme, die parallel stattfinden können. Und es sind tendenziell Menschen, die ich schon kenne, hat natürlich aber sehr viel damit zu tun, zu welchem Zeitpunkt ich Flaneur Films gegründet habe. Da habe ich ja schon seit ein paar Tagen in der Filmproduktion oder überhaupt mit Filmen, wie auch immer, mich umgeben gedacht, Menschen kennengelernt gehabt. Und dadurch ist es, finde ich immer, das muss man so ein bisschen dazu sagen, ist natürlich lernt man über die Zeit Menschen kennen, die man sehr, sehr schätzt. Und man kann auch nicht immer in allen Kontexten und sofort zusammenarbeiten und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil es gibt für alles seine Zeit. Und so hat sich das dann halt ergeben, dass jetzt durch Flaneur Films auch mit manchen Leuten eher die Zeit irgendwann mal kam, zusammenarbeiten zu können. Und die kenne ich dann halt schon eine Weile, was es sehr schön macht, weil das heißt, ich kenne ihre Arbeiten über Zeit. Ich kenne sie schon als Menschen. Ein bisschen sage ich deswegen, weil je nachdem, ob man im selben Land oder Stadt lebt oder nicht, ist es dann halt eher zeitlich begrenzter, weil man sich begegnen kann. Und so genau aus dem Gespräch des Wissens übereinander und was diese Menschen jeweils so planen, weiß man dann halt, was bei denen los ist und die melden, also es ist eh klar, dass man dann Interesse an der gemeinsamen Arbeit hat, irgendwann versteht man das oder spricht man das so generell oder vielleicht auch spezifisch an dem Projekt aus und wenn es dann ein konkretes Projekt gibt, wo diese Regieperson sagt, schau, ich habe da was in diesem und diesem Stadium, könnte das passen mit deinen deutschen Produktionsgegebenheiten oder ich glaube, es könnte passen mit den deutschen Produktionsgegebenheiten, wollen wir darüber konkreter sprechen, so beginnt das dann, ne? Also total simpel und natürlich sehr, sehr nah. Also es ist für mich, dadurch, dass ich ja so wenige Filme machen kann, viel schwieriger und unhandhabbarer, sehr weit zu scouten und auch quasi allerlei Einreichungen, die einen erreichen oder wenn man auf Co-Production-Markets fährt, da so groß zu denken, weil man das ja gar nicht leisten kann. Ne? Und da muss man ja realistisch und fair sein, weil man muss ja, alle sollten ja im Sinne eines Filmes arbeiten mit guten Ressourcen und Aufmerksamkeit. Deswegen ist es schon sehr selektiv. Ne? Und es hilft natürlich, sich zu kennen, weil das die Arbeit der Filmherstellung, die immer nur aus Unvorhersehbarkeiten gerne besteht, ein bisschen erleichtert. Oder, weiß ich nicht, erleichtert. Es geht immer darum, schön ist es, wenn sich die Elemente von Einschätzbarkeiten und Uneinschätzbarkeiten, Freude und Ungeahnten und aber auch ein Schmäh miteinander, ne, Humor zu haben, wenn das so eine gute Mischung ist. Ne? Und so ist das eigentlich meistens gewesen. Es gab aber durchaus auch Leute, die ich kennengelernt habe bei Festivalreisen oder Co-Production Markets und die wahnsinnig toll und sympathisch sind, wo man es dann auch versucht hat, kann man ein Projekt zusammen auf die Beine stellen, klappt halt auch nicht immer. Ne? Also das muss man auch dazu sagen, eine Ausfallsquote gibt's von, ob kurz oder lang was probiert haben, tatsächlich mit Einreichungen auch, und nicht nur im Gespräch, sondern auch mit Einreichungen, die dann nicht klappen oder vielleicht Projekte zu lange dauern und irgendwann verstreicht irgendwie so dieses Momentum, wo man dem wirklich einen Platz lassen kann Und so arbeitet man dann so quasi sich. Ich würde sagen, weil das ja diese Filme in so kleinen logistischen und kleinen Ressourcenumständen entstehen, ist es einfach eine Absprache zwischen Regie und Produktion. Mhm. Wer bist du? Was brauchst du? Was braucht dieser Film? Sind deine Lebensbedingungen, meine Lebensbedingungen, deine Arbeitsbedingungen, meine Arbeitsbedingungen und Deadlines von Fördereinreichungen, Bedingungen des Filmes und was für eine Zeitleiste ergibt sich da draus? Und passt die gut für uns beide, dass wir da so mit bestem Wissen und Gewissen arbeiten können, ohne dass es nur knirscht und irgendwas so sehr im Weg ist. Also ich finde schon, also in meiner Erfahrung bei allen Filmen, an denen ich gearbeitet habe, musste und wollte aber auch Film- und Lebensbedingungen sehr engmaschig zusammengedacht werden. Wann kann man was machen, dass es gut von allen machbar ist, weil in Wirklichkeit dann alle so AllrounderInnen werden und es nicht eine ganz krasse Arbeitsverteilung im klassischen Sinne ist von, hier gibt es dann so Ressourcen mit 30 Menschen im Team, die alle einen Teilaspekt übernehmen, sondern da übernehmen 2 bis maximal jemals 10 Leute Einzelverantwortungen und eigentlich machen Regie und Produktion die längste Zeit vieles oder alles. Und deswegen muss das schon müssen. Am besten hat man es ehrlich besprochen, was man will und kann und geben kann. Und dann, wenn man sich einig ist, dann geht man das an. Und dann ist es immer ein praktisches sowie ein kreatives Gespräch. Das geht immer zusammen. Ne? Man kann nicht in Exklusivitäten denken. Ne? Film entsteht sowohl im Kreativen wie im Praktischen. Ständig sozusagen das Innere, das gegen das Äußere getestet oder nicht gegen, sondern mit dem Äußeren getestet werden muss. Deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch dem Begriff des Creative Producing gegenüber, weil das ist zwar schon ein Teilaspekt der Arbeit, dass man natürlich eine kreative Arbeit tut, gar keine Frage, aber man tut ja nicht nur das, ja. Man kann einen Film nicht denken, ohne drüber nachzudenken, wer ist die Regie, was hat die bisher gemacht, wie könnte man diesen Film inhaltlich und finanziell aufstellen, wie wird man den auswerten, welche Leute braucht man oder hätte man sehr gerne dazu, weil man die schätzt und weiß, die würden super dazu passen. Und so ist man sofort aufgefächert, ne? Also klar denkt man genauso über das Drehbuch und über ein mögliches Casting und Location Scouting nach, aber das ist ja meistens auch ein langer und sehr schöner und für mich auch der liebste, tollste Prozess der ganzen Produktion, aber das ist halt nicht der einzige und deswegen ist das schon eher dieses Creative Producing ist eine Bezeichnung, die es gibt oder eine Positionsbezeichnung, die es gibt, aber die ja in sehr wenigen Firmen nur wirklich gelebt werden kann, weil das setzt voraus, dass es sehr, sehr viele andere Menschen auch noch in diesem Team gibt, die dann wiederum sehr kleinteilige Teilaspekte als Spezialistinnen übernehmen und so alle als Spezialistinnen zusammen funktionieren, was auch großartig ist. Ja, es ist so toll, wenn Leute Spezialistinnen in irgendetwas sind. Aber die allermeisten arbeiten ja nicht in riesengroßen Teams, wo das möglich ist und auch eine Produzentin, die einen Creative Producer hat und so weiter, ist ja auch eine Creative Producerin, ne? Also das ist schon Film, ist schon was, ne, dieses deutsche Wort ganzheitlich. Alles spielt da mit rein.
Ja, also ich ist ganz spannend, gut, dass du nochmal, also das mal gesagt hast. Also du hast ja bei der DFFB hast du ja sogar eine Vorlesung zum Thema Creative Producing. Oder? Wenn ich mich recht entsinne?
Richtig. Aber ich hab schon längst auch gesagt, diesen Titel für Seminar will ich nicht nochmal verwenden, weil es weil das halt nicht stimmig ist. Ja? Also
deswegen frage ich auch. Also ja. Es ist ja also gar nicht verurteilend, sondern einfach nur interessiert, weil eben vielleicht eben dieser Begriff vielleicht auch gar nicht, also ich habe das Gefühl, es ist auch so ein Begriff, der jetzt frisch in Anführungsstrichen dazugekommen ist, sehr stark im Ausbildungsbereich auch Raum findet. um halt eben auch nochmal klarzustellen, glaube ich, dass das Produzieren auch einen großen kreativen Anteil hat und eben nicht nur Zahlen hin und her schieben ist. Aber genau, deswegen, ich habe es mir sowieso aufgeschrieben als Thema, dass wir darüber sprechen, was ist für dich Creative, also was ist denn Creative Producing denn eigentlich wirklich? Also, weil du hast gerade gesagt eben, warum du es manchmal ein bisschen fragwürdig findest, was die Nutzung angeht von dem Wort. Was heißt denn für dich Creative Producing?
Man könnte sagen, es ist eine verantwortliche Position, die für die Stoff- und Projektentwicklungsphase innerhalb der großen A-Z-Filmherstellungsphase umfasst. Das heißt, diesen Austausch oder auch vielleicht sogar überhaupt zuerst mal das Gewinnen dieses Projektes und dieser Regie und dann die Entwicklung des Drehbuches, das Casting, Location Scouting, Gespräche mit Partnerinnen, die für den Film wichtig wären, zum Beispiel natürlich Förderung wie auch Verleiherinnen und so weiter. Aber für mich ist das wirklich eingegliedert in das. Alle machen das so ein bisschen, ne? Also natürlich muss eine Person besonders verantwortlich dafür sein, aber das ist die Produzentin und durchaus auch manchmal ein Herstellungsleiter. Das kommt halt wahnsinnig und das ist halt das Ding, es kommt total drauf an, in was für einer Firmengröße und Struktur man arbeitet, ne? Dann gibt's eine Creative Producerin vielleicht, wenn es eine sehr, sehr große Firma ist, aber wenn man eine kleinere ist, gibt's das so als Einzelding? Finde ich nicht. Oder auch wenn man diese Position haben sollte, dann muss man ja genauso ein bisschen oder mehr über alle anderen finanziellen, herstellerischen, rechtlichen Bedingungen auch genauso, nicht nur Bescheid wissen, die muss man ja auch mit einschätzen, wenn man ein Projekt baut und Strategien baut und Entscheidungen trifft. Ja? Deswegen, das ist einfach kein Vakuum und nur ein Teilaspekt. Und natürlich ist der aber sehr schön und macht Spaß. Und wenn es dazu immerhin beiträgt, wie du gerade auch sagtest, zu erinnern, dass Produzieren auch eine kreative Arbeit ist, dann ist es super. Dann freue ich mich darüber. Aber es ist jetzt nicht so, würde ich sagen, ich würde jetzt nicht Studierenden sagen, das ist jetzt der meistgesuchte Beruf und der coole neue Trend, auf den ihr euch verlassen könnt, dass ihr da drin einen Job findet, ja, weil das ist auch da wiederum, was ist unser Verständnis vom Produzieren? Wenn ihr euch als Produzentinnen ausbildet und sein wollt, seid ihr genauso Creative Producerin wie auch manchmal eure, ich sag's jetzt so ganz lapidar, eure eigene Buchhaltung. Ja. Deswegen, ne, nicht, also mir ist es lieber wichtiger, nicht zu vergessen, wie viel das Produzieren umfasst, nämlich sehr, sehr vieles. Und auch da muss man nicht in allem megamäßige Spezialistin sein, weil das ist ganz wunderbar, dass es Leute gibt, die super Herstellungsleitung machen oder super Filmgeschäftsführung machen, weil das sind super spezialisierte Aufgaben und Positionen, aber man muss es schon auch verstehen und auch ein bisschen davon selber können, dann ist es für den Ablauf für alle besser. Ja, und daher finde ich es eher interessant, Film zu sehen eben als dieses ganzheitlich gemeinschaftliche, wo alle Spezialisierungen übernehmen und trotzdem sehr viel über die jeweils anderen und deren Verantwortlichkeiten wissen müssen. Müssen immer auch.
Hm? Ja, schön gesagt. Susanna, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen oder besser gesagt Tipps für unsere Zuhörenden, die ich dir entlocken möchte. Du hast schon viel mit eingebaut.
Bin gespannt.
In deinem du hast schon viel eingebaut in dem Gespräch, aber ich werde jetzt einfach mal konkreter und würde einfach nochmal Nummer eins fragen, eben zum Thema Entscheidungsprozess bei Projekten. Was würdest du denn Kolleginnen mitgeben, also aus deiner Sicht natürlich subjektive Haltung, in dem Fall, wenn es jetzt, also wann entscheidest du dich für ein Projekt, oder dass du sagst, ja, da setze ich Herz und Blut, Schweiß oder wie auch immer darauf und setze mich die nächsten Jahre an das Projekt. Gibt es da irgendwo einen Moment, wo du denkst so, okay, oder wo du merkst so, okay, das ist das, was immer, was du brauchst, bevor du dann sagst, okay, jetzt mache ich damit?
Ja, also es sind eigentlich immer dieselben zwei Elemente und es ist wieder so, dass dieses Duo, das ja immer existiert, finde ich, oder ja, so sage ich es zumindest immer, zwischen Idealismus und Pragmatismus, weil natürlich hat man ein kreatives, filmisches, inhaltliches, menschliches Gespräch mit einer Regie oder Künstlerin und will sich offensichtlich begeistern, also müssen gar nicht, sondern begeistert sich für die Arbeit der anderen Person und die hoffentlich auch für die eigene, ne? Es ist schon in meiner Erfahrung zumindest rückbezüglich. Und auch da, es ist sowohl, für mich ist das Menschliche genauso wichtig wie das Inhaltliche oder das Künstlerische, das Formelle, weil man ja nicht mit Filme macht, sondern mit Menschen. Und wie du sagst, es dauert alles eine Weile. Und ein bisschen muss man belastbar sein miteinander, was man natürlich auch erst rausfindet im Laufe der Zeit. Und nicht nur in der gemütlichen Anfangszeit, wenn man unter sehr entspannten Bedingungen sprechen kann miteinander. Deswegen ist aber trotzdem dieses, sich Zeit zu lassen, jemand kennenlernen zu können und nicht im ersten Gespräch schon den Handschlag geben zu müssen, kann passieren. Wieso auch immer, macht man dann impulsiv oder aus Überzeugung oder man hat schon so viel Vorwissen. Das kann man machen, wie man möchte. Da gibt's ja überhaupt gar keine Regeln für. Aber ich finde, wenn man sich nicht kennt, dieses Kennenlernen am Anfang, wichtig und auch schön, ja, weil dann spricht man konkret und assoziativ und über sich und ich sage auch gerne, man sollte sich vorstellen können, mit dieser Person viele Abendessen und zu verbringen und die gerne sozusagen, also ne, gerne zu, also natürlich gerne zu sehen, aber es ist auch wieder, wenn man das so sagt, klingt das ja ein bisschen banal bis wild, ja, aber klar, man muss sich schon auch miteinander auseinandersetzen können und die Arbeit halt gut kennen und auch sich sicher sein können. Und das ist alles subjektive Einschätzung. Ich glaube, ich habe verstanden, was mir diese Person über diesen Film erzählt hat, dass ich verstehe, wie diese Person arbeiten möchte und so weiter. Und aber auch die Frage an sich selber, finde ich, dass ich etwas dazu beitragen kann, weil wir einen ähnlichen filmischen oder Assoziationsraum haben und uns mit ähnlichen Themen beschäftigt haben oder sowas, ja, in der Art zum Beispiel, habe ich was dazu beizutragen und dann der nächste Schritt ist dann natürlich pragmatisch, habe ich wirklich effektiv Zeit oder die angemessene Zeit, die es braucht, dieses Projekt begleiten zu können. Und das heißt einfach, habe ich schon XY Filme und eigentlich weiß ich, das füllt meine Zeit schon sehr gut oder schon zu voll und passt dann noch eines dazu. Ja, auch wieder, ist alles Selbsteinschätzungssache, aber eben, Selbsteinschätzung ist natürlich auch ein großes Gut und das lernt man mit der Zeit. Und da muss man auch irgendwie ehrlich mit sich selber sein. Ja, und weil man weiß, am Ende wird irgendwas leiden und man wird selber leiden und der Film könnte darunter leiden. Und das sage ich jetzt natürlich vielleicht für manche ein bisschen zu leger klingend, weil der Vorteil ist, wenn man natürlich länger als einen Tag lang schon diese Arbeit tut, finde ich ja eigentlich das Schöne, dass über Zeit kriegt man auch ein anderes Zeitgefühl und kriegt so eine Unterscheidung zwischen kurz- und mittel- und langfristigen Wünschen und Zielen und Erreichbarkeiten. Und ich habe jetzt weniger das Gefühl, als ich es vielleicht früher gehabt haben könnte, ich kann was verpassen oder so, ne? Oder ich arbeite jetzt mit einem Regisseur zusammen, den ich seit 15 Jahren kenne. Man könnte auch sagen, boah, das hat aber lang gedauert. Und ich so, ja, hat lang gedauert, dass wir zusammen arbeiten. Ich fand die Filme schon immer total toll. Und jetzt hat's halt geklappt. Wundervoll, ja. Mir ist nichts verloren gegangen in der Zwischenzeit, wenn man so ausdrücken möchte, ne? Und ich mag das so ein bisschen eine coolere coolere Timeline da einzuziehen, weil das tut einem selber gut und ist auch den Filmen gegenüber fairer. Ne? Eine gute Selbsteinschätzung, und die gilt aber auch für Regisseurinnen genauso. Also ich würde Regisseurinnen und Produktionsstudierenden genau dasselbe sagen. Dieses klar kriegen, was die Erwartungen sind und was an beide Seiten, an sich selber und an die andere Seite, mit der man da ja im Dialog arbeiten möchte, weil man ja sehr viel dann miteinander auszumachen hat. Ne? Und es ist dann aber auch was Schönes. Ne? Und wenn man eine sehr bewusste Entscheidung getroffen hat, kann man das auch viel besser tun.
Ja, genau. Ja. Ja, du bist ja alleine bei deiner Produktionsfirma. Würdest du eher raten, ein Team zu bilden oder alleine eine Produktionsfirma zu gründen, zu starten?
Ja, das ist einfach zu beantworten. Ich komme ja aus einem Team heraus, da ich ja 11 Jahre lang bei Komplizenfilm in einem wunderbaren Team arbeiten durfte und konnte, mit eben Spezialistinnen zusammen, hatte ich ja dieses Erlebnis und weiß um die Freude und Möglichkeiten und Kraft davon. Und natürlich in manchen Momenten, wenn ich anstehe oder gerade einen Knoten im Kopf habe, denke ich mir schon so, boah, es wäre schon toll, irgendwo da so nur ein paar Schritte weiter zu gehen und jemand hat was Schlaues zu sagen. Und für mich ist es halt eben sehr subjektiv gesprochen, ist es jetzt spannend. Ich hatte das im Team, eine Zusammenarbeit, und jetzt habe ich mich alleine, beziehungsweise so ganz alleine bin ich ja auch nicht. Und ich mag aber irgendwie diesen Kontrast, diese Erfahrung, und wie man, weil man einfach viel über sich selber lernt. Und man muss aber auch sagen, dass in dieser kleinen Größe, auch die mir sehr recht ist, bei Flaneur Films einfach nur so viele Filme machen zu können und zu wollen, wie geht oder wie man auch einfach entscheidet. Ja, ich muss nicht überproduzieren oder ich kann und will nicht überproduzieren, ist eine sehr aktive Entscheidung und Wunsch auch. Aber so ganz allein, also ich bin alleine, ja, aber dann doch nicht, weil ich habe dann Menschen, an die ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe oder eben diesen Knoten im Hirn. Habe ich meine Gruppe von sozusagen alliierten Produzentinnen, die wir uns gegenseitig ein Unterstützungsnetzwerk sind. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk zu wissen, ich kann mich an die wenden und die melden sich sofort und wir melden uns alle gegenseitig beieinander sofort und geben unseren Rat und vielleicht auch Tat dazu. Und du, sogar sowas wie eine Steuerberatung oder eine Buchhaltung oder Filmgeschäftsführung zu haben, die immer wieder mal einsteigt, wenn es notwendig ist, weil das sind natürlich auch Verpflichtungen, die man hat. Und wenn man da tolle Leute hat, das ist ein wahnsinniges, also es ist wahnsinnig toll. Ja? Das heißt, mal alleine, mal nicht. Und es fühlt sich aber gar nicht so alleine an, weil ich natürlich aber auch andere Dinge, ne? In der Lehre bin ich auch wieder mit vielen Menschen. Deswegen, ich sehe das gar nicht so als singuläres Ding. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, wenn es so um diesen Gründungsgedanken geht, diese erste Firma nach Studium, ist es schon 100%ig einfacher und schöner an vielen Stellen, nicht allein zu sein. Man muss natürlich vieles mehr miteinander ausdiskutieren und wissen, wieso man was miteinander macht, aber davon gehe ich ja sowieso aus, dass man weiß, wieso man sich jetzt dafür entschieden hat. Das macht man ja nicht so ganz so leichtfüßig, macht man das ja dann doch nicht. Und die Kraft, es gemeinsam zu nützen, ist bestimmt schön und ein Vorteil. Ja, bei mir ist das jetzt sozusagen die andere Reihenfolge gewesen, und außerdem habe ich auch Komplizenfilm nicht gegründet. Das haben ja dankbarerweise andere gemacht und ich durfte dann mitarbeiten und mitgestalten. Ne? Also das und das ist aber auch wieder interessant. Eher dann wieder der Gedanke, wenn wir jetzt sozusagen an Studierende denken und was würde man empfehlen, wenn man etwas empfehlen wollte oder könnte. Auch interessanter Gedanke, wann gründet man oder wann probiert man verschiedene Jobs, egal in welcher Anzahl, auch aus bei Firmen, für wie lange auch immer, um diese verschiedenen Arbeitsverhältnisse und die verschiedenen Verantwortungsverhältnisse auch kennenzulernen. Das ist eigentlich auch sehr bereichernd und vielleicht sogar bereichernder, wenn man beide Seiten kennt und aber auch da wiederum Selbsteinschätzung, wie ist man drauf, was braucht man und danach muss man dann halt handeln.
Ja, ja. Ich glaube auch, das, was du gerade sagst, ist vielleicht auch wichtig, ne, dass man halt da, also es gibt ja beide Fälle, dass man auch direkt nach der Filmuniversität sagt, ja, wir gründen eine Produktionsfirma und manchmal funktioniert das auch super. Aber es gibt ja auch die andere Seite, genau wie du schon ansprichst, so ein bisschen wie du das ja auch gemacht hast, dass du eben erstmal die Vorerfahrung dann auch auf dem Markt hast, ne, eben deine Kollegschaft eben, das finde ich ganz spannend bei dir, weil du hast ja theoretisch jetzt beides ja. Du hast ja deine eigene Firma, das heißt, du schuldest keinem Rechenschaft in gewisser Weise. Gleichzeitig hast du aber auch das Team, weil du ja eben, genau wie du gesagt hast, eben einfach ein Netzwerk aufgebaut hast, mit dem du vertraust, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Und ich glaube, das ist ja auch eine Idee, ne, wie man das angehen kann. Und dafür braucht man halt einfach die Zeit, erstmal zu starten, ins Gespräch zu gehen, zu arbeiten, ne, um das aber aufbauen zu können. Ne? Also schöner Gedanke. Ne? Dann die letzte Frage wäre noch die Frage mit der Nische, die habe ich aufgeschrieben, weil ich fand die noch ganz spannend, weil du hast ja theoretisch mit künstlerischem Film eine Nische dir ausgesucht, nennen wir es mal Nische, in dem du dich bewegst. Das hat ja vielleicht auch den Vorteil, dass du eben deine FinanzierungspartnerInnen oder Förderinstitutionen, du weißt genau, wo du hingehst mit deinen Filmen, anstatt wenn man sich halt jetzt vielleicht vollkommen breit aufstellt und sagt, ja, wenn es Serie ist, hüpfe ich zur Serie, wenn es Spielfilm ist, hüpfe ich zu Spielfilmen, wenn es künstlerischer Film ist, dann hüpfe ich dorthin. Ist es ein Vorteil, Nische? Oder, also jetzt sage ich jetzt von außen, ne? Deswegen war meine Frage, ob das ein Vorteil ist, glaubst du, oder sollte man sich eher sehr breit aufstellen, besonders heutzutage, weil wir reden ja auch von heutzutage Produktion.
Da drauf gibt es keine einfache einzelne Antwort, weil das ja so eine bewusste Entscheidung von mir auch war. Also in allem Realismus, mit allem Idealismus, aber auch wissend um die zum Teil leider begrenzten Bedingungen auch der Finanzierung von künstlerischem Film, weil da gibt es nicht sehr viel in Deutschland und auch international. Das heißt, es ist schon für die Sache und schon immer der Gedanke gewesen, Brücken dort zu bauen, wo sie gebraucht werden. Und in dem Fall ist es manchmal für Regisseurinnen aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen und hier anfangen, ihre Filme, oder nicht anfangen, sondern weitermachen, die aus verschiedensten Gründen ihr Land verlassen haben, kommt genauso oft ins Spiel wie generell einfach für die Künstlerinnen und Regisseurinnen im künstlerischen Film, die nach sehr lange vielleicht auch alleine arbeitens, Lust haben, mit einer Produzentin wie mir in dem Fall zu arbeiten und dann zu schauen, was sind die Möglichkeiten zwischen den Ländern oder innerhalb Deutschlands, diese spezifische Form von Film herzustellen. Und das bedingt aber natürlich auch, dass ich oder in meinem speziellen Fall, anders gesagt, ist es so, dass ich das schon immer geschätzt habe und gerne mochte, zum Glück in dem Fall nicht nur eine Sache zu machen oder machen zu wollen, weil mein Hirn irgendwie dann besser funktioniert. Das heißt, das mit der Lehre ist zwar quasi so ein bisschen auch passiert, weil das muss man ja auch mal ausprobieren, ob einem das liegt, und ich mag das wahnsinnig gerne. Und aber das, für mich ist das eine wunderbare Balance, das eine und das andere zu tun. Und es braucht auch irgendwie beides, weil man muss schon ehrlicherweise sagen, mit künstlerische Filme produzieren, exklusiv, so wie ich das mache, damit kann man sich nicht sein Jahreseinkommen verdienen. Ne? Auf jeden Fall nicht. Das heißt, es braucht was anderes dazu. So wie sehr viele Regisseurinnen außerdem ja auch nicht nur leider von ihrer Regiearbeit leben können und noch etwas anderes machen, sei es mal eine Auftragsarbeit, sei es vielleicht gut im Editieren zu sein und auch mal als Editorin für einen Film einer anderen Regieperson zu arbeiten und so weiter. Und für mich war das klar, dass das so eine Kombination sein müsste, und somit ist es für mich total okay. Ob ich, in dem Sinne kann ich es niemand empfehlen, weil, oder ja, auch wieder anders gesagt, vielleicht das ist ja kein Modell, das man so copy-pasten kann. Auch da geht es ja um die Einschätzung einer anderen betroffenen Person, ob sie denn so arbeiten möchte oder nicht. Ne? Also wie möchte man arbeiten? Ich mache mir da mit dieser hochselektiven Spezialisierung, weiß ich nicht, ob ich es mir einfacher mache. In mancherlei Hinsicht schon, weil das Profil ist total klar und ich mache nur, was ich selber gut finde. Und was ich finde, diesem künstlerischen Film Brückenbauen Anspruch entspricht. Und somit eben schon sehr hoch spezialisiert. Und das ist mir wichtig und somit ist es gut. Somit argumentiert sich das selber, dass ich aber natürlich das als auch durchaus unangenehm bis unverständlich finde, dass künstlerischer Film so viel weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt als jeder andere Filmformat. Na gut, Kurzfilm hat es auch nicht einfach. Ist schon hart und krass, muss man mal sagen. Und weiß ich nicht. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man so oft ich finde es nicht nur ein bisschen schade, ich finde es sehr, sehr schade, dass man bei dieser Arbeit merkt, man muss schon den Wert von Kunst und Kultur steht verteidigen. Und das gehört dann halt auch zu dieser Arbeit dazu und dann ist es wieder idealistisch.
Ja.
Und ich glaube, das müssen auch andere, ne? Das muss nicht nur ich, auf jeden Fall. Und ich würde ja hoffen, bei allem Wissen und Schlauheit, die wir alle so haben, dass wir vielleicht irgendwann mal schaffen, das weniger ständig so verteidigen zu müssen, weil der Wert von Kultur einfach gegeben sein sollte. Gleichzeitig, was ist schon gegeben? Man muss eigentlich immer alles verteidigen, ne? Also von daher, oder aufrechterhalten oder den Wert geben, ne? Und so setze ich dann sozusagen dieses Anliegen und dieses Konstrukt bei mir zusammen. Das heißt, ich glaube, es gibt so oder so immer Vor- und Nachteile in jeglicher Form, wie man sich wählt. Einfacher hat man sich ja nicht, wenn man rein künstlerischen Film produziert. Ich sage immer, das ist so wie, wenn ich jetzt eine Literaturherausgeberin wäre, dann würde ich Gedichtbände herausgeben, exklusiv, ne? Und da weiß man, sind halt dann Gedichtbände und nicht jede einzelne Person liest ausschließlich Gedichte und es ist in Ordnung und somit hat man dann halt so seine Wahl getroffen, ne? Aber es ist wichtig und schön, dass es das gibt.
Mhm. Schön gesagt. Susanna, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat
Danke
auf jeden Fall
dir.
Viel Spaß gemacht. Und nochmal schöne Einblicke eben in die Produktionsebene oder die Filmproduktion gegeben. Insbesondere natürlich in die Produktion von künstlerischen Filmen. Ich fand es sehr spannend und auch ein paar Sachen, die wir auch hier besprochen haben, nochmal auch sehr interessant weiterzutragen. Wir haben davon geredet, dass Film erfolgreicher Film vielleicht ist, wenn man den mitnimmt, sich anschaut und danach dann vielleicht neue Aspekte im Gehirn passieren. Und das hast du oder haben wir hier, glaube ich, ganz gut geschafft. Und also auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich bei dir für das Gespräch. Genau. Ich bedanke mich natürlich auch zusätzlich bei der DFFB für die Möglichkeit dieser Kooperationsfolge. Genau, schaut auf jeden Fall gerne bei unserem Kooperationspartner oder unserer Kooperationspartnerin, die DFFB, vorbei. Da gibt es natürlich viele Informationen neben dem Thema oder auch viele Angebote für Filmschaffende, die sich weiterentwickeln wollen. Deswegen vielen Dank auch dorthin. Und ja, mir bleibt, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, außer einen Dank nochmal an die Zuhörenden auszusprechen. Und ja, wie immer wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Es kommt auch an, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich freue mich auf die nächste Folge.